Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Zwischen Copacabana und Regenwald, Reaktionen auf das Papstschreiben zur Amazonas-Synode. Die Hoffnung auf den guten Monarchen ist dahin, ein Gespräch mit dem Theologen Daniel Bogner über das Papstschreiben und die Auswirkungen auf den synodalen Weg in Deutschland und die Stimmung an der Basis. Und wenn aus dem Gotteshaus ein Bücherhaus wird, das Städtchen Obidos in Portugal widmet eine ehemalige Kirche zur Buchhandlung um. Wie aus den katholischen Medien zu erfahren war, hat Papst Franziskus einen Tag vor der Veröffentlichung der Amazonas-Synode im Vatikan 19 brasilianische Bischöfe empfangen. Genauere Informationen zu dieser Begegnung gibt es nicht. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass der Pontifex mit den Bistumsleitern aus Brasilien über Auswirkungen und Realisierung der Amazonas-Synode gesprochen hat. Was aber sagt man in Brasilien selbst über das apostolische Schreiben von Papst Franziskus? Wie sind die Reaktionen auf das Abschlussdokument? Anna Herberg.
Auf der Amazonas-Synode wurde der Weg zu einer vorsichtigen Reform bereitet. Papst Franziskus entschloss sich nun für den Rückzieher. Und damit hatte gerade die, um die es bei der Synode ging, tief enttäuscht, sagt der in Brasilien lebende deutsche Theologe Paulo Süß.
Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass er da den Ball, den man ihm vor die Füße gelegt hat, also benutzt, um das Tor zu schießen. Er hat es nicht geschossen.
Ein Nein zur Z-Frage. Am Zölibat wird nicht gerüttelt. Und Frauen dürfen zwar Kraft und Zärtlichkeit spenden, wie Maria, so heißt es im Schreiben, aber sie werden auch weiterhin nicht für Weihämter zugelassen. Auch nicht in Ausnahmefällen, auch nicht am Amazonas, wo die Kirche seit Jahren rasant an Einfluss verliert. Schlichtweg, weil ihr die Leute fehlen. Doch das Signal heißt nun, Rolle zurück, nur nicht davon.
Und du meinst,
je mehr Verantwortung man übernimmt in der Kirche oder der Gesellschaft, desto größer werden auch die Erwartungen. Das ist, wie wenn man einen Baum hochklettert. Je höher man steigt, desto stärker der Wind und desto schwächer die Äste. Vorsicht, wenn man neue Verantwortung übernimmt, wird es auch neue starke Verpflichtungen geben. So die Worte des brasilianischen Kardinals Claudio Humes, enger Vertrauter Franziskus und Generalrelator der Amazonas-Synode. Diese Position ist ein herber Schlag für Leute an der Basis, wie Antonia Melo. Die Katholikin kämpft seit Jahren an der Seite von Bischof Erwin Kreutler gegen die Umweltzerstörung in der Amazonas-Region. Sie ist so eine, die an die berühmten Grenzen geht. Dafür wurde sie angefeindet und bedroht. Mehr Anerkennung bekommt sie von der eigenen Kirche nicht. Franziskus, der immer betonte, wie wichtig die Stimmen und Erfahrungen von vor Ort sind, habe ihre Forderungen gar nicht gehört, sagt Melo. Das ist eine Enttäuschung für uns, dass diese Jahrtausende alte Kirche immer nur von Männern geführt wurde und weiterhin geführt werden soll. Warum dürfen wir Frauen nicht an die Macht? Ich sage stets und ich sage es den Priestern direkt ins Gesicht. Warum habt ihr nur so viel Angst vor den Frauen? Querida Amazonia, geliebtes Amazonien, das Lehrschreiben lese sich wie ein Liebesbrief, doch die Bereitschaft, auf die Geliebte zuzugehen, die sei nicht da, sagt auch Paulo Süß. Der Druck der konservativen Kräfte im Vatikan zu groß. Doch damit sägt die Kirche am eigenen Ast. Das glaubt Süß, denn die Konkurrenz schläft nicht. In ganz Lateinamerika filieren die Katholiken Gläubige an die Evangelikalen, die erzkonservativen Pfingstkirchen. Die sind nämlich, ausgerechnet bei der Frage der Weihämter, sehr viel lockerer.
Wir haben wirklich diesen Evangelikalen zugearbeitet. Ich kenne ja die Situation. Denn die Gemeinden sagen, uns ist ein evangelischer Pastor in der Hand lieber als ein katholischer Priester, der nur einmal im Jahr kommt auf dem Dach.
Querida Amazonia, das erneute Bekenntnis zum Schutz der Amazonasregion, zum Kampf gegen die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und auch gegen die damit verbundene soziale Ungerechtigkeit. All das sei von strukturellen Reformen nicht zu trennen, findet Süß. Schließlich gelten gerade die Evangelikalen als größte Unterstützer des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro. Und der setzt am Amazonas auf Ausbeutung und Abholzung und nicht auf die Wahrung der Schöpfung.
Reaktionen aus Brasilien zur Amazonas-Synode, festgehalten von Anne Herberg. Das lange mit Spannung erwartete apostolische Schreiben von Papst Franziskus zur Amazonas-Synode wurde also gestern veröffentlicht. Das Papstschreiben erntete in kurzer Zeit, besonders in den sozialen Medien, viele Reaktionen, überwiegend Kritik und Enttäuschung. In dem 50 Seiten langen Abschlussdokument, das geliebte Amazonien, geht es zunächst um Umwelt und den Schutz des größten Regenwaldes der Welt und im zweiten Teil mit Blick auf Reformen auch um die Rolle der Frauen in der Kirche und die Priesterweihe von verheirateten Männern. Was das nachsynodale Papstschreiben für Auswirkungen auf die weitere Reformdebatten und den synodalen Weg in Deutschland hat, darüber möchte ich jetzt mit dem Theologieprofessor Daniel Bogner sprechen von der Universität Fribourg in der Schweiz. Herr Bogner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns aber zunächst über den ersten Teil des Dokuments sprechen, über die Träume und Visionen von Franziskus für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Das große Engagement der katholischen Kirche für den Amazonas, für die indigene Bevölkerung, ist eigentlich bekannt. Was ist jetzt neu daran?
Sehr viel ist nicht neu. Es wird einfach nochmal in der Form dieses Dokumentes offiziell gemacht. Die langjährige Praxis auch der katholischen Kirche an der Seite und im Kampf für die Lebensbedingungen auch indigener Völker in Amazonien vor allem. Es sind viele Gedanken jetzt in diesem Dokument enthalten, die schon auch in der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus vor einigen Jahren enthalten waren. Die Kirche zeigt sich an der Stelle als ein ganz sensibler und wacher Akteur und Mitkämpfer für die Lebensbedingungen in Amazonien und fordert zu Recht Aspekte eines gerechten Wirtschaftens ein, eines Gleichgewichtes zwischen Ökologie und Ökonomie, die Menschen gleiche Lebensbedingungen und gerechte Lebenschancen ermöglicht. Der Tag gestern war sicher kein guter für den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, weil ihm die katholische Kirche als noch recht starker Akteur in die Arme fällt, ins Wort fällt und sagt, die natürlichen Grundlagen sind nicht einfach nur dazu da, Profit zu machen und ausgebeutet zu werden, sondern sie sind in erster Linie dazu da, Lebenskontext für Menschen zu sein und man muss sensibel mit ihnen umgehen. Also an der Stelle die ersten drei Kapitel dieses Dokumentes kann ich nur loben, unterstützen und sagen, da hat die Kirche die Herausforderung erkannt, um die es gerade geht.
Kann man sagen, dass die Kirche mit diesem Lehrschreiben von Papst Franziskus einer ökologisch bedrängten, wirtschaftlich ausgebeuteten, ja indigenen Bevölkerung eine Stimme gegeben hat?
Ja, sicherlich, das hat sie.
In dem Text ist auch die Rede von Inkulturation. Was hat man darunter konkret zu verstehen?
Darunter hat man zu verstehen, dass die Kirche nicht nach einem Schema X oder einem Schema F jetzt in die verschiedenen Erdteile gehen kann und überall auf die gleiche Weise ihre Botschaft verkünden kann, sondern dass sie schauen muss, wie ist der Kontext vor Ort und die Sprache, die vor Ort herrscht, die kulturellen Sprachen, die dort herrschen, aufnehmen soll, um ihre eigene Botschaft zu übersetzen. Das ist der Kerngedanke von Inkulturation. Und an der Stelle ist das Dokument auch sehr stark. Es sagt, die Kirche, die ja traditionell also eine zentralistisch, sagen manche, organisierte Kirche ist, römischem Kopf, hat, sich der Aufgabe zu unterziehen, eine für Amazonien und den dort vernehmbaren, den dort gesprochenen, auch spirituellen Zungenschlag der Menschen akzeptable Sprache zu finden. Das ist eine große Herausforderung, wenn man etwa römisch-katholischer Priester ist, in einem Priesterseminar war, nach einer alten, sozusagen traditionellen römischen Studienordnung ausgebildet wurde. Das ist eine echte Übersetzungsleistung und der Papst fordert in dem Dokument dazu auf, sich der Pflicht dieser Übersetzung, dieser kulturellen Übersetzung der eigenen Botschaft in die Sprache des Kontextes zu unterziehen.
Herr Bogner, es gibt in Brasilien speziell am Amazonas zu wenige Priester und viele können die Heilige Messe selten oder auch gar nicht feiern. Außerdem machen sich mehr und mehr evangelikale Glaubensgemeinschaften dort breit und die katholische Kirche verliert an Boden. Und jetzt sagt Papst Franziskus, genauso wie sein Vorgänger Benedikt, es wird keine Auflockerung der Zölibatspflicht geben, keine verheirateten Männer werden geweiht. Die katholische Kirche steckt, könnte man sagen, in einer doch Zwickmühle.
Für viele Menschen in Amazonien, auch für den Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Amazonas-Synode vor einigen Monaten, war dieses Dokument gestern oder ist dieses Dokument sicher eine ganz große Enttäuschung. Das Dokument bleibt ja in vielen Punkten deutlich zurück hinter dem, was die Amazonas-Synode gefordert hatte und bereits darüber nachgedacht hatte. Also etwa dass die Zulassung von verheirateten, erfahrenen Diakonen, Männern zu Priestern, auch die Forderung nach einem Diakonat für Frauen, also eine Weiterentwicklung der kirchlichen Ämterstruktur, damit Kirche vor Ort auch präsent sein kann. Wir haben es ja im Beitrag vorhin gehört, vielen ist der evangelikale Pastor vor Ort lieber als der katholische Priester, also auf dem Dach, der 500 Kilometer weiter weg ist und einmal im Jahr nur kommen kann. Für viele Menschen dieser Amazonas-Synode, die ja bunt war, wo man den Eindruck hatte, die Kirche hat wirklich ein vielschichtiges Gesicht, ein buntes Gesicht, wo Frauen, Männer, Indios, Eingeborene vor Ort in Rom waren und sich ausgedrückt haben, bleibt dieses Dokument eine ganz große Enttäuschung. Der Papst bietet nichts mehr an als das, was eigentlich bisher schon auf dem Tisch lag. Die einzig wirklichen Empfehlungen sind ja, also ihr müsst tiefer im Gebet stehen. Lateinamerikanische Bischöfe sollen ihre eigenen Priester mehr nach Amazonien in die Mission schicken, statt sie nach Europa und Nordamerika gehen zu lassen. Und man muss die Priester besser ausbilden für diese Aufgabe. Das ist nicht wirklich ein Angebot.
Auch die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, KFD, hat das Papstschreiben zu Amazonas-Synode als enttäuschend bezeichnet. Das vorliegende Papier sei ein herber Schlag für alle Frauen, die auf ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholischen Kirche gehofft haben. So steht es da. Und sehen Sie das? Verstehen Sie die Enttäuschung der Frauen?
Die verstehe ich sehr gut. Was der Papst in dem Dokument jetzt äußert, ist, dass er das traditionelle, hoch umstrittene Amtsverständnis nochmal in Erinnerung ruft, wonach eben nur Männer in der Lage sind, Christus zu repräsentieren als Priester. Den Frauen wird hingegen recht paternalistisch gesagt, ihr braucht das geweihte Amt gar nicht anzustreben, eure Macht liegt ja anderswo. Dann wird erwähnt, also in hingebungsvollem Dienst, in leidenschaftlichem Glauben. Das mussten sich Frauen immer schon anhören und aus dem Mund von Papst Franziskus klingt es schon noch mal ein bisschen härter. Er sagt dann so, setzt noch einen drauf und sagt, also sich um solche Fragen nach Ämterzugang zu kümmern, sich dafür zu interessieren, das sei reiner Funktionalismus. Man bleibe also in einer zu kurzgreifenden Dialektik verfangen und verkenne die wahre Berufung von Mann und Frau. Man fragt sich an der Stelle, hat der Papst denn wirklich kein Bewusstsein davon, wie sehr dieses Modell einer hierarchisch gegliederten Kirche das Bauprinzip der Geschlechterdiskriminierung fest eingebaut hat, dass das viele gläubige Menschen heute zutiefst empört, weil es nämlich den Eindruck vermittelt, dass diese Kirche eigentlich Konstruktionsprinzipien folgt, die gegen die tiefsten Impulse der biblischen Botschaft stehen. Die biblische Botschaft, die doch von der gleichen Würde aller handelt und die von Gottes Befreiungshandeln am Menschen spricht. Viele Menschen erleben die Kirche hingegen heute selbst oder viele Menschen erleben heute die Kirche als einen Ort, von dem man sich befreien muss. Und das ist dramatisch und sollte der Kirche sehr zu denken geben. Das Schreiben des Papstes zeigt überdeutlich, nach welchem Maßstab diese Kirche funktioniert. Laien beraten, Geweihte entscheiden. Das ist für mich eigentlich die große Enttäuschung auch dieser Äußerung gestern, dass da zwar eine Amazonas-Synode stattfinden kann mit viel bunter Beratung und man hat das Gefühl, da werden qualitativ gute Diskussionen geführt, dann ist ein paar Monate Ruhe und dann äußert sich der Papst autoritativ und greift das gar nicht auf, was dort beraten wurde. Dort wurde mit einer Mehrheit die Zulassung von verheirateten Männern zumindest zum Priesteramt beschlossen und empfohlen. Das wird gar nicht erwähnt in dem Dokument. Im gleichen Atemzug muss man sagen, wie werden Frauen in Verantwortung auch in der Verkündigung angefragt. Auch dazu, das Diakonatsamt beispielsweise für Frauen ist diskutiert in der Kirche. Kein Wort davon in dem Dokument. Das ist doch enttäuschend. Das wird einfach spürbar, auch wenn viele bisher große Hoffnungen in Papst Franziskus gesetzt haben. Er folgt ganz treu den bisher existierenden Prinzipien, also der Kirche als einer Monarchie, in der am Schluss einer alleine das Sagen hat. Alle Beratungen bleiben unverbindlich, allen Beteuerungen um Synodalität also zum Trotz.
Es gab eine interessante kritische Stimme von einem Theologen, der formulierte es folgendermaßen: Der Papst habe sich entschieden, nicht zu entscheiden. Der Kardinal Reinhard Marx hat das nicht so kritisch gesehen. Er schreibt mit dem Schreiben zur Papstsynode wäre kein Stoppschild aufgestellt worden für weitere Reformdebatten wie den synodalen Weg in Deutschland. Und wie sehen Sie das?
Das ist aus meiner Sicht Zweckoptimismus. Was bleibt den deutschen Bischöfen jetzt anderes übrig, als irgendwie noch zu signalisieren, dieses Projekt Synodaler Weg, mit dem sich die deutsche Kirche ja gerade aufmacht, also Erneuerung und Reformen zu diskutieren, ist nicht völlig vergebens und es macht durchaus Sinn, da weiterzumachen. Aber aus meiner Sicht gehört schon sehr viel interpretatorischer Aufwand dazu, aus diesem Dokument jetzt noch wieder eine weise Dialektik des Papstes herauszulesen, die letztlich also substanzielle Reformschritte unterstützen würde. Das kann ich eigentlich nicht herauslesen. Und viele Katholikinnen und Katholiken, die noch in der Kirche geblieben sind, sind gerade darüber auch enttäuscht, dass gerade dann die deutschen Bischöfe, die sich den Reformen ja verschrieben haben, zum großen Teil nicht klarere Worte finden. Meine Hoffnung wäre eigentlich, dass dieses Dokument jetzt bei den deutschen reformorientierten Bischöfen für so etwas wie einen Ruck sorgt, dass sie spüren, also wenn wir jetzt nicht mit offenem Visier kämpfen und deutlich sagen, wir folgen einer anderen Vision von Kirche, als sie hier, das ist ja auch die Überschrift des vierten Kapitels in dem päpstlichen Dokument, eine Vision der Kirche, angeblich mutig und also inspirierend, aber aus meiner Sicht sehr mutlos. Wenn die deutschen Bischöfe das da nicht etwas dagegen setzen, dann sind die Aussichten doch sehr betrüblich.
Dann bleibt doch die Frustration an der Basis bestehen. Sollte die Basis eigentlich noch auf die Veränderung hoffen, Veränderung von oben?
Auf diesen Weg würde ich erstmal nicht setzen. Also natürlich ist es, wenn es um die Erneuerung großer Institutionen geht, hilfreich, wenn dem Drängen und dem Druck von unten auch einzelne Akteure in der Hierarchie an oberer Stelle in der Institution entsprechen, die diesen Druck aufnehmen und sozusagen als Türöffner dienen. Nach dem Dokument gestern ist klar, darauf sollte man sich in der katholischen Kirche nicht verlassen.
Ja, wir sprachen mit Daniel Bogner, Professor für Theologie an der Universität Fribourg in der Schweiz, über das Lehrschreiben von Papst Franziskus zur Amazonas-Bischofssynode. Danke fürs Gespräch, danke für die Informationen.
Ich danke.
Die Entwicklung ist kaum aufzuhalten. Die Zahl der Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesucher geht stetig zurück. Die Folge, es werden vermehrt sakrale Bauten geschlossen oder zum Verkauf angeboten. Seit Jahr 2000 stehen hierzulande zum Beispiel mehr als 500 katholische Kirchengebäude und Kapellen leer. Der Trend ist auch in anderen Ländern zu beobachten, zum Beispiel in Portugal. Nur was macht man mit den leerstehenden sakralen Bauten? In dem kleinen Ort Obidos mit etwa 12.000
1000 Einwohnern entwickelte man ein interessantes Konzept für ein Kulturprojekt. Und zwar widmete man die Kirche in eine Buchhandlung um. Mein Kollege Peter Kaiser hat sich das genauer angeschaut.
Die nächtliche Seligkeit, groß zu sein, ohne etwas zu sein. Und mit einem Mal spüre ich die Erhabenheit des Mönchs in der Einsamkeit, des Eremiten in der Einöde, der weiß, dass Christus in den Steinen anwesend ist und in weltabgeschiedenen Höhlen. Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. Es gab hier eine Kirche, die leer stand. 1980 wurde sie entweiht und die Kommune hat dann mit einer Buchhandlung aus Lissabon, L'Air de Vagar, gesprochen, ob man nicht zusammenarbeiten könnte, um die Buchhandlung hierher zu bringen. Und so fing das Projekt an.
Fast 12.000 Menschen leben im Städtchen Obidosh in der portugiesischen Region Centro. Der Ort ist für seine erhalten gebliebenen begehbaren Stadtmauern und die Burg sowie für den historischen Stadtkern landesweit bekannt. In der Kirche Santa Maria heirateten Könige, hier lebt man von der Landwirtschaft und dem Tourismus. Und von der Literatur, wie Obidoshs Kulturbeauftragter Lino Fernando Domingos Romão erzählt.
In Portugal ist das hier der einzige Ort, an dem Literatur eine solche Rolle spielt. Obidosh ist schon ein Meilenstein in der literarischen Szene.
Als 2013 in Obidosh über ein stadtweites Kulturprojekt nachgedacht wurde, fiel den Verantwortlichen die Kirche Santiago ins Auge.
Diese Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Erdbeben von 1755 wurde sie komplett neu aufgebaut. Aber es gibt in Obidosh sehr viele Kirchen. Und als sie begannen, Obidosh in ein Literaturzentrum umzuwandeln, haben sie gedacht, wir fangen mit der Kirche an. Das war 2013. Und jetzt ist eigentlich die Kirche die Hauptbuchhandlung hier.
Es ist ein seltsames Gefühl, an den Sesseln und Sofas vorbeizugehen, die in den Chören der alten Kirche stehen. Auf dem einstigen Altar stapeln sich die Bücher wie überdimensionale Kerzen. Überall auf der Empore stehen Tische mit Bücherstapeln darauf. Die gotisch wirkenden Kreuzbögen verleihen der Buchhandlung eine mystisch-sakrale Atmosphäre. Die Buchhändlerin Lucia Maria Cintra Guicino arbeitet bereits seit Beginn des Projektes hier.
Das hier ist definitiv eine weltliche Buchhandlung mit Büchern, die es nur hier und nirgendwo anders gibt, weil sie meist in kleinen Auflagen nur waren und oft schon vergriffen sind. Und es gibt Kunden, die nur deswegen hierher kommen, um eben diese besonderen Bücher zu finden.
Das sind Bücher von Luís de Camões oder João Rodrigues de Sá de Menezes. Fernando Pessoa, der große Einsame der portugiesischen Literatur, wird hier ebenso verkauft wie der einst mit der Kirche zerstrittene Literaturnobelpreisträger José Saramago.
Viele Menschen, die hier reinkommen, sind zuerst überrascht. Besonders im Sommer kommen viele, die denken, es ist eine Kirche. Die sehr Religiösen unter ihnen sind manchmal empört, dass man hier eine Buchhandlung eingerichtet hat. Ich erkläre dann oft, dass die Kirche geschlossen war, dass man sie nicht mehr betreten konnte. Wir haben hier zum Beispiel ein Original-Tempelritterkreuz, das man sonst nicht mehr sehen könnte, wenn diese Kirche nicht mehr geöffnet hätte.
Für Obidosh in Portugal war und ist die Transformation der Kirche Santiago zur Buchhandlung Grande Livraria des Santiago eine Art Zugpferd. Immer mehr Buchhandlungen eröffneten, wenn auch keine wie diese. Sie zieht Menschen an, die das Besondere suchen.
Die Leute, die deswegen hierher kommen, die suchen tiefgründige Literatur. Sie suchen Bücher, die es in keiner anderen Buchhandlung mehr gibt. Und hier gibt es eben die Chance, sie noch zu finden.
In Deutschland hat seit dem Jahr 2000 allein die katholische Kirche über 500 Kirchengebäude und Kapellen aufgegeben. Die Umwidmung einer alten Kirche zu einem Ort des Lesens und damit der Stille, wie in Obidosh, könnte eine gute Weiternutzungsmöglichkeit sein.
Peter Kaiser berichtete, und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin, und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier bei uns geht es gleich weiter mit den Nachrichten.